SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Julia Kretschmer einen schönen guten Abend. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Das war Thema heute bei der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz im Bundestag. Und der Kanzler hat die Gelegenheit genutzt, um die Union anzugreifen.
Bei einer Zahl, die immer wieder verschwiegen wird, schauen wir auf die Vollzeitbeschäftigten. Liegt Deutschland nämlich genau im Mittelfeld der Europäischen Union mit 40,4 Stunden. Und dass wir diese gefälschten Zahlen sehen, liegt daran, dass die Familienpolitik der Union immer schlecht war für Familien mit Kindern. Dass es nicht genug Kita-Plätze gibt, dass es nicht genug Ganztagsangebote gibt, dass es nicht genug familienfreundliche Angebote gibt. Das ist die falsche Haltung.
Und CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz, der hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Morgen beginnt in Brüssel der EU-Gipfel und dazu sagte Merz:
Sie fahren morgen nach Brüssel als der einzige Regierungschef, der aus seinem eigenen Land berichten muss, dass das Land im zweiten Jahr in der Rezession ist. Sie sind der Einzige. Alle anderen Länder in Europa haben mehr oder weniger ganz ordentliches Wachstum. Sie sind es, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der das in Brüssel so zugestehen muss.
So Friedrich Merz. Und welche Themen sonst noch in der Regierungserklärung des Kanzlers eine Rolle gespielt haben, dazu mehr von Hans-Joachim Viehweger.
Bundeskanzler Olaf Scholz strebt einen Pakt für Industriearbeitsplätze an. Dazu will er noch im Oktober Spitzengespräche mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften führen. Unideologisch, wie Scholz betonte. Ziel sei es insbesondere, die Energiekosten zu senken. Zum Beispiel sollten mehr energieintensive Unternehmen als bisher in den Genuss von Entlastungen bei den CO2-Kosten kommen. Unterstützung sei auch bei den Netzkosten wichtig, die die Strompreise gerade stark verteuern. Scholz verwies zugleich auf bereits beschlossene oder geplante Maßnahmen der Regierung, um das Wachstum anzukurbeln. Den Unionsparteien warf der SPD-Politiker vor, mitverantwortlich für die aktuelle Schwäche der Wirtschaft zu sein. CDU und CSU hätten sich vor notwendigen Entscheidungen, zum Beispiel in Fragen der Energiepolitik, gedrückt.
Und auch beim Thema Ukraine waren sich der Kanzler und der Oppositionsführer heute nicht einig. Während Merz zu einer härteren Gangart gegenüber Russland aufgerufen hat, ist Scholz weiter zu Gesprächen mit dem russischen Machthaber Putin bereit. Er sei sich darin einig mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der wiederum hat heute im ukrainischen Parlament seinen Siegesplan gegen Russland vorgestellt. Mehr Informationen dazu von unserer Korrespondentin in Kiew, Andrea Beer.
Der sogenannte Siegesplan besteht aus 5 Punkten, von denen 3 geheime Zusätze haben, so Präsident Volodymyr Selenskyj in der Werchowna Rada. Erstens, eine bedingungslose Einladung in die NATO. Zweitens, das Stärken der Verteidigung, etwa durch die Freigabe für weitreichende Waffen, mehr Luftverteidigung und Investitionen in die heimische Rüstungsindustrie. Einen geheimen Anhang nur für die Verbündeten hat auch der 3. Punkt des Plans, die Abschreckung. Selenskyj bot an, ein nicht atomares Abschreckungspaket in seinem Land zu stationieren, das vor jeder militärischen Bedrohung durch Russland schützen könne. In Punkt 4 geht es um das wirtschaftliche Potenzial. Das Land verfüge über Ressourcen im Wert von Milliarden US-Dollar, unter anderem Uran, Titan, Lithium und Graphit, so Selenskyj. Gemeinsame Abkommen mit den Partnern sollen diese Ressourcen schützen, damit investiert werden könne. Der 5. Punkt soll nach dem Krieg greifen. Die Ukraine habe dann eine der erfahrensten Armeen weltweit. Dies könne der Sicherheit und Verteidigung Europas nützen. Werde der sogenannte Siegesplan zeitnah umgesetzt, könne der Krieg vielleicht schon 2025 zu Ende sein, so Selenskyj.
Zurück nach Deutschland. Die gesetzliche Krankenversicherung wird im nächsten Jahr wohl teurer werden. Die Zusatzbeiträge sollen wegen der angespannten Finanzlage der Krankenkassen um durchschnittlich 0,8% steigen. Das hat der sogenannte Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherungen ausgerechnet. Der Beitragssatz zu Krankenversicherungen wäre dann mit durchschnittlich 17,1% vom Bruttolohn auf einem Rekordhoch. Mehr dazu von Jan Zimmermann.
Die Prognose des Schätzerkreises ist für Gesundheitsminister Lauterbach keine Überraschung. Das Gremium, besetzt unter anderem mit Vertretern der Krankenkassen und des Gesundheitsministeriums, hält eine Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5% für nötig. Die konkrete Höhe wird von den Krankenkassen selbst bestimmt. Diese erwartete Beitragserhöhung zeigt, wie notwendig die von der Bundesregierung in Angriff genommenen Reformen sind, sagt der SPD-Minister. Das deutsche Gesundheitsministerium Gesundheitswesen ist das teuerste in Europa und zugleich in vielen Bereichen nicht effizient, so Lauterbach. Es fehlt seiner Ansicht nach an Digitalisierung und medizinischen Maßnahmen, damit Menschen erst gar nicht schwer krank werden. Der größte Ausgabenblock in der gesetzlichen Krankenversicherung soll der Krankenhausbereich sein. Über 100 Milliarden Euro im Jahr fließen in die Kliniken. Die Kostensteigerungen in diesem Bereich sind die wesentlichen Ursachen für die höheren Krankenkassenbeiträge, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.
Niedrige Benzinpreise, das sollte doch eigentlich der Traum eines jeden Autobauers sein. Möchte man zumindest meinen. Der langjährige Daimler-Manager Martin Daum hat jetzt aber einen jährlichen Aufschlag von 10 Cent auf den Benzinpreis ins Spiel gebracht. Für den Klimaschutz. Mit dieser Maßnahme bringe man mehr Menschen zum Umstieg auf E-Autos als mit einem neuen Umweltbonus, sagte der Vorstand des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck im SWR. Mehr Informationen von Henning Otte aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Ein solcher Preisaufschlag werde in ein paar Jahren so stark den Geldbeutel belasten, dass kaum jemand noch einen Benziner kaufen werde. Allerdings habe er Zweifel, dass sich die Politik aus Angst vor Protesten an diese einfache Lösung zum Klimaschutz herantraue, sagte Daum im SWR-Videopodcast zur Sache intensiv. Der Manager von Daimler Truck sprach sich dagegen aus, den lahmenden Absatz von E-Autos erneut mit einem Umweltbonus anzukurbeln. Die Bundesregierung solle lieber in Ladesäulen, Straßen und Energieerzeugung investieren, wenn sie der Branche helfen wolle. Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise, auch weil der Verkauf von vergleichsweise teuren E-Fahrzeugen stockt. Der Anteil von reinen E-Autos lag Anfang des Jahres in Deutschland bei knapp 3%.
Fokus Südwest.
Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat angekündigt, bis zu 14.000 Jobs zu streichen. Der Betriebsrat will jetzt seinen Protest gegen diese Pläne intensivieren. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Achim Dietrich, fordert, dass der ZF-Vorstand die aktuelle Krise nicht gegen, sondern mit der Belegschaft bewältigen soll. Thomas Wagner berichtet.
Wir verschärfen momentan die Auseinandersetzung mit dem Vorstand, so der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Autozulieferkonzerns ZF Friedrichshafen, Achim Dietrich, vor Medienvertretern in Stuttgart. Bisher seien seine Bemühungen, direkt mit dem Vorstand über den geplanten Abbau von 14.000 Stellen deutschlandweit zu reden, ins Leere gelaufen. Der Betriebsrat sei immer nur an Personalmanager aus der zweiten Reihe ohne Entscheidungskompetenz verwiesen worden. Das werde man nicht länger hinnehmen. Der Vorstand müsse endlich für alle Standorte bekannt geben, wo genau Stellen gestrichen und möglicherweise Werke geschlossen werden. Statt pauschal Personal abzubauen, müsse man der Krise mit neuen Technologien und innovativen Ideen begegnen, forderte der ZF-Betriebsratsvorsitzende.
Die Staatsanwaltschaft Landau in Rheinland-Pfalz hat Anfang der Woche mitgeteilt, dass sie gegen 3 Männer wegen Banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls und Betrugs sowie Urkundenfälschung und Verletzung des Briefgeheimnisses ermittelt. Die Betrüger sollen Rechnungen aus öffentlichen Briefkästen gestohlen haben und sie dann mit ihren eigenen Kontodaten versehen und weitergeschickt haben. Jetzt hat sich die Post dazu geäußert. Mehr dazu von Thilo Eickhoff.
Ein solcher Fall sei ihnen bislang noch nicht begegnet, so ein Sprecher der Deutschen Post. Zunächst wolle man nun abwarten, was die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergeben. Was die Sicherung der Briefkästen angeht, sagt der Konzern, dass es sich um komplexe, stabile Schlösser handelt. Auch würden die Schlüssel für die Schlösser sicher verwahrt, wenn sie nicht gerade in Gebrauch sind. Nur könne jedes Schloss eben auch geknackt werden, eine hundertprozentige Sicherheit gäbe es nicht. Dass die Opfer des Betrugs einen Schadensersatz bekommen, schließt der Sprecher der Post aus. Bei den Betrugsfällen, um die es geht, wurden offenbar gezielt Rechnungen aus Briefkästen gestohlen, dann gefälscht und zugestellt, damit das Geld, mit dem die Rechnung bezahlt wird, auf den Konten der Betrüger landet.
Und dann war da noch
die Maus von der Sendung mit der Maus. Die ist auf Reisen. Die Maus gibt's nämlich nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern eine große Figur von ihr steht auch vor dem WDR in Köln. Eigentlich. Denn seit gestern ist die Figur von ihrem Standort verschwunden und heute in Mainz wieder aufgetaucht. Nicht der WDR hat die Maus entfernt, sondern die Organisation Kampakt. Mit der Aktion will sie auf mögliche drastische Kürzungen im Informations- und Bildungsangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufmerksam machen. Bis Freitag noch soll die Maus in verschiedene Städte reisen und dann in ihre Heimat Köln zurückkehren.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.